euren tollen Dienst hier als Lobpreisteam, Sonntag für Sonntag. Ja, jetzt klatscht keiner, ist zu heilig gerade. Ist okay. Wow, Technik klappt. Ich möchte heute mit euch Apostelgeschichte Kapitel 1 anschauen. Und ich habe diese Predigt genannt Geburtsvorbereitungen. Wieso denn das? Nun, nächste Woche werde ich über Apostelgeschichte 2 predigen. Und da ist die Geburt. Was denn für eine? Die Geburt der Gemeinde Jesu, die Geburt der Kirche. Wird in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Und im ersten Kapitel schauen wir uns an, das war dann die Zeit direkt vor der Geburt. Und Gott in seiner Weisheit hat viele Dinge vorbereitet, die dann kulminierten, also die sich dann auf diesen Punkt konzentrierten, damit es dann losging mit Gottes genialem Plan der Gemeinde Jesu, der Kirche in dieser Welt, um sein Reich weiter voranzubringen, um seinen Heilsplan weiter zu entfalten. Wir haben als Älteste uns ausgetauscht und vom Gebet her auch und haben empfunden, wir sollten mal ein bisschen am Stück die Apostelgeschichte predigen, und das ist heute der Auftakt. Also die nächsten Wochen werden wir durch die Apostelgeschichte gehen. Wir haben das alles ein bisschen aufgeteilt und verschiedene von uns werden predigen. Und ich sage das auch, weil ihr könnt das untermauern für euch, wenn ihr wollt, indem ihr auch einfach mitlest, vielleicht auch zu Hause die Apostelgeschichte, da nochmal tief reinschaut. Wir glauben, dass Gott uns dadurch auch weiterbringen wird als Gemeinde, auch was unsere Ziele angeht, was unsere Vision angeht. In der Apostelgeschichte ist ja die Geschichte des Heiligen Geistes, wie er seine Gemeinde gegründet hat und dann gebraucht hat, um das Evangelium in dieser Welt zu verbreiten. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, sondern einzelne Verse herausgreifen. Und der erste Vers ist Vers 8, da heißt es: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das hat Christus gesagt, ein Kernvers auch unseres geistlichen Erbes als Pfingstgemeinde, wahrscheinlich einer der mit am häufigsten zitiertesten Verse. Und interessant ist, dass Jesus also sagt, wartet noch, bis ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Denn das ist von daher erstaunlich, weil an sich die Geburtsvorbereitungen abgeschlossen waren und das war wirklich nur noch das letzte Stück, was fehlte, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Aber schauen wir uns zunächst mal hier von diesem Vers her an, was ist eigentlich der Auftrag? Was ist denn die Bestimmung der Gemeinde Jesu? Was ist denn, warum gibt es die und was ist das Wichtigste, was sie tun soll? Die Gemeinde hat ja viele Aufträge, ja, wir können das Neue Testament durchgehen, wir kommen auf verschiedene Aufträge, was Gott sagt, das sollt ihr tun als Gemeinde. Ihr sollt zum Beispiel Jesus feiern, ja, ihn loben, ihn anbeten, so das, was wir ja auch in jedem Gottesdienst tun, auch heute getan haben. Das ist einer der Aufträge der Gemeinde Jesu, sich umeinander kümmern, in guten Beziehungen miteinander leben, das auch lernen, wie das geht, ist auch ein ganz wichtiger Auftrag, was die Bibel sagt. Pointiert hier herausgenommen ist der Auftrag, dass wir Zeugen sind für ihn. Das ist der Auftrag, Zeugen für Christus zu sein, und zwar von da, wo man ist. Die waren damals in Jerusalem, deswegen steht hier Jerusalem. Und dann die nächste Umgebung, das ist Samaria und Judäa. Und dann eben auch immer weiter um die ganze Welt herum. So, was Jesus hier eigentlich ankündigt ist, er wird eine Gemeinde gründen. Nächste Woche schauen wir uns das genau an. Er wird eine Gemeinde gründen. Jesus ist ein Gemeindegründer. Und er sagt, diese Gemeinde soll ihn bezeugen, von Jerusalem ausgehend über die ganze Welt letztlich. Und da, wo die das Evangelium greift, wo Menschen das Evangelium glauben, da sollen diese Menschen wiederum auch Christus bezeugen. einfach, was sie mit ihm erlebt haben, wer er ist, das Evangelium, was nicht kompliziert ist. Man kann eigentlich sagen, und da bin ich auch noch am Lernen, denn früher habe ich gedacht, okay, das war diese Gemeinde und sie haben dann Missionare ausgesandt, die dann das Evangelium verkündigt haben. Das ist nicht falsch, aber eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen, denn diese Menschen, die ausgesandt wurden, die haben das Evangelium gepredigt und die haben dann dort, wo sie das Evangelium gepredigt haben, eine Gemeinde gegründet. Interessanterweise war der Auftrag, Zeuge zu sein, erst dann vollendet in einem Ort, wenn man dort eine Gemeinde gegründet hat. Auch mit dem Aspekt, zum Beispiel Älteste einzusetzen. Paulus erwähnt das mal und sagt, Timotheus, mach das noch fertig, das habe ich noch vergessen, du musst noch Älteste einsetzen. Und dann war eigentlich wirklich eine Gemeinde entstanden und das ist bis auf den heutigen Tag erwiesen, dass das das Nachhaltigste ist, damit Jesus nicht nur bezeugt wird, sondern damit die, die das Evangelium aufgenommen haben, auch Jünger Jesu werden, also ihm nachfolgen, immer tiefer wachsen in der Erkenntnis und dass die verbunden werden zu einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, die wiederum andere Gemeinden gründet. Unser Kirchenbund hat sich ja vorgenommen, dass wir viele weitere Gemeinden gründen wollen und wir sind mitten in diesem Auftrag auch unterwegs, so wie wir in Nettetal eine Tochtergemeinde gegründet haben und wie wir jetzt beten für Viersen und da unterwegs sind und wollen da eine nächste Gemeinde gründen. Und ich denke manchmal so, ja, wir sind schon ganz cool unterwegs und wir machen das, was so angesagt ist, eine Gemeinde, die weitere Gemeinden gründet, die weitere Gemeinden gründen, die weitere Gemeinden gründen, die weitere Gemeinden gründen, die weitere Gemeinden gründen. Aber im Grunde genommen, auch als ich mich jetzt nochmal in die Apostelgeschichte vertieft habe, stelle ich fest, nee, das ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Ich glaube, dass Gott gerade etwas wiederherstellt, was normal ist. Es sollte eigentlich normal sein. Jede Gemeinde sollte weitere Gemeinden gründen. Warum? Weil sie den Auftrag hat, Zeugen auch auszusenden, in ihrer Stadt zu bezeugen, aber auch in den Nachbarstädten und darüber hinaus und dann nicht einfach nur Missionare auszusenden, sondern Gemeinden zu gründen, die wiederum Gemeinden gründen, die wiederum Gemeinden gründen, die wiederum Gemeinden gründen. Das ist auch die Geschichte der Apostelgeschichte. Das ist einer der roten Fäden. Der Paulus ist nicht irgendwo hingegangen und hat das Evangelium verkündigt, hat gesagt, so, fertig, irgendwie ein paar haben sich bekehrt, ein paar haben aufgezeigt, jetzt kann ich ja wieder woanders hingehen. Das ist irgendwie so ein altes Bild, was ich auch eine ganze Zeit hatte, aber der hat immer Gemeinde gegründet. Der Paulus war Gemeindegründer. Und hier der ganze Start, das, was wir uns heute anschauen, die Vorbereitung der Geburt der Gemeinde Jesu. Wir können sagen, auch Jesus Christus war und ist Gemeindegründer. Ja, er hat eine Gemeinde gegründet. Er hat nicht einfach gesagt, Hauptsache viele in Jerusalem haben irgendwie das Evangelium verstanden, haben die Hand gehoben und dann ist fertig. Nein, er hat alles daran gesetzt, dass wirklich eine Gemeinschaft entstanden ist, eine Gemeinde entstanden ist, die all die Facetten hat für das, was wir als Gläubige brauchen und die wiederum das Evangelium verkündigt. Ich möchte mal ein bisschen zusammenfassen, was Christus getan hat, um die Geburt der Gemeinde Jesu vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt also, was wir jetzt lesen in Kapitel 1, da war schon so gut wie alles da. Jesus hatte ihnen in den 40 Tagen zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt klargemacht, dass anhand der Schriften, also der Bibel, also dem Alten Testament, das war damals die Bibel, die sie hatten, wie sich eine Prophetie nach der anderen erfüllt hat, besonders bezüglich seiner eigenen Person, ihm als Messias, als Retter für Israel und eben auch Retter für die ganze Welt. Sein Kommen aus dem herrlichen Reich Gottes, dem Himmel, und das ist einfach nur die Sphäre der die unsichtbar ist für den Menschen, die Welt Gottes, so ist er als Baby völlig Mensch geworden. Er ist in unsere Situation der gefallenen und todgeweihten Welt gekommen. Er kam von der Jungfrau geboren und er befand sich schon als Baby direkt im Krieg mit der Finsternis. Sein Leben wurde vom Tod bedroht, aber es wurde immer bewahrt durch das Wirken des himmlischen Vaters. Er ist aufgewachsen, er wurde getauft, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er wurde dann trainiert in der Wüste, wie man dem Bösen widersteht. Er hat Jünger berufen und er hat sie trainiert. Er hat Wunder gewirkt und dadurch angezeigt, dass er der Messias ist. Er hat die Prinzipien des Reiches Gottes gelehrt und er hat immer wieder die Menschenfreundlichkeit Gottes offenbart. Er hat jedem Wertschätzung geschenkt, dem er begegnet ist, und hat sie aber auch herausgefordert, sich den eigenen Sünden zu stellen. Er hat die Menschen herausgefordert, die eigene Krankheit zu erkennen. Und hier meine ich mal nicht die körperliche Krankheit, sondern die geistliche Krankheit, was die Bibel Sünde nennt. Er hat die Menschen also geliebt, aber auch mit der Wahrheit konfrontiert. So sehr, dass die Menschen hoffentlich an den Punkt kamen, den Arzt herbeizuwünschen. Nämlich den Arzt, der die Krankheit Sünde heilen kann. Und der ist er selbst. Also, dass Menschen in den Zustand der Demut und der Gottesfurcht kommen. Schließlich hat Jesus dann die Woche des Leidens durchgemacht. Und er wurde gefoltert, er wurde brutal hingerichtet am Kreuz, was verursacht war sowohl durch die religiösen Menschen, die Juden, die das angestachelt haben, als auch die nicht religiösen Menschen, die Römer, und ist dann am dritten Tag triumphal auferstanden. Alles war vorhergesagt im Alten Testament und alles hat sich erfüllt. Schon alleine darüber könnte selbst der stärkste Atheist Christ werden, wenn er sich das mal anschaut, was alles schon vorhergesagt war, bis hin zu Orten und Einzelheiten, die sich erfüllt haben im Leben von Jesus. Dieser Jesus, er schenkt Vergebung für die Sünden und somit die Wiederherstellung des lebendigen Kontaktes zu Gott. Er schenkt Befreiung von der Macht der Sünde, also Heilung von dieser unheilbaren Krankheit, von der alle Menschen befallen sind. Und die nur Christus heilen kann, nämlich Kraft zu haben gegen die Macht der Sünde und Befreiung vor der Angst vor dem Tod, die wahrscheinlich jeden Menschen irgendwann irgendwie überkommt, weniger so die jungen Menschen, mehr so die älteren oder solche, die in ihrem Umkreis Menschen haben, die an einer gefährlichen Krankheit erkrankt sind oder das miterlebt haben. Angst vor dem Tod ist uns genommen als Gläubige, weil Christus den Tod überwunden hat und weil wir wissen, dass selbst wenn wir sterben, wissen wir, wo wir hingehen und wir werden auch dann mit Christus verbunden sein, ja sogar noch mehr als jetzt. Und Christus hat am Kreuz dem Teufel alles weggenommen, alle Instrumente, alle Vollmacht, alles entfernt, aber hat ihm noch einen gewissen Raum gelassen, aber er ist schon besiegt. Christus hat dann eine Gemeinschaft geformt von Gläubigen, auch schon vor Pfingsten, vor der Geburt. Und er hat aus 11 Jüngern, seiner Mutter, weiteren Nachfolgerinnen, seinen Halbbrüdern und weiteren Nachfolgern eine Gemeinschaft geformt, die herangewachsen war bis zu 120 Leuten. So sagt es Lukas, der Arzt, der das alles genau erforscht hat, selbst ein gläubiger Mann. Er hat das richtig erforscht wie ein Historiker und daraufhin das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte geschrieben. Und so hatte die Gemeinde eigentlich alles. Sie war kurz vor der Geburt, wie ein Baby kurz vor der Geburt alles hat, was es braucht. Es hat alle Organe, es hat einen Blutkreislauf, ein Verdauungssystem, ein Nervensystem. Alles ist da, was jetzt noch fehlt, ist die Geburt. Der Durchbruch aus dem Leib der Mutter heraus und dann den ersten Atemzug zu tun. Und so ähnlich ist jetzt hier die Situation in Apostelgeschichte 1. Alles ist da, alles ist gegeben. Die Schrift, Christus, die Erfahrung von ihm, die Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Gebet. Alles ist da, was noch fehlt, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und interessanterweise sagt Christus, darauf müsst ihr noch warten, damit ihr diesen Auftrag auch erfüllen könnt. Denn diesen Auftrag, Zeugen zu sein in eurer Stadt, in den Nachbarstädten und bis an die Enden der Erde, das könnt ihr nicht in eurer eigenen Kraft. Ihr werdet erleben, dass es Widerstand gibt, vielleicht innerlich in euch eine gewisse Scham, das Evangelium zu sagen. Ich glaube, dass deswegen Paulus gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das hatte eine reale Gegenseite, diese Scham, die wir vielleicht auch kennen. Ich weiß nicht, wie gut du das bei dir kennst, aber es gibt eine gewisse Scham, das Evangelium zu verkündigen, weiterzugeben, weiterzusagen, und wir müssen das überwinden. Wie überwinden wir das? Nun nicht, indem wir uns einfach nur Mut zusprechen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie macht uns freimütig, ein schönes altes Wort. Ich finde das genial, das Wort. Es macht uns mutig und es macht uns frei. Unter anderem frei von uns selbst und unseren Eitelkeiten und der Angst, abgelehnt zu werden und all diese Mechanismen, die sich so in uns ausbreiten Und da brauchen wir Kraft, das durchzubrechen und zu sagen, na gut, auch wenn mich die Nachbarn dann schief angucken, dass ich irgendwie so ein mittelalterlicher Typ bin oder was die so alles denken, wenn wir Jesus bezeugen, wir brauchen diese Kraft. Christus hat also alles vorbereitet, damit die Gemeinde geboren wird und damit sie dann den Auftrag lebt. Ihr sollt Zeugen sein. Es ist interessant, dass also in diesem letzten Auftrag, den Jesus gibt, sagt er nicht, ihr sollt Anbeter sein. Obwohl das auch total richtig ist. Wir als Gläubiger, unsere Bestimmung ist, Anbeter zu sein. Wir sollen uns umeinander kümmern und wir sollen auch anderen dienen. Das sind genau ganz wichtige Aufträge, was die Schrift sagt. Aber den einen greift Jesus raus und sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist eure Bestimmung. Eine Gemeinde, die nicht mehr Christus bezeugt, hat ihre Bestimmung verloren. Eine Gemeinde, die nur um sich selbst kreist, die sich im Hinterhof verschanzt und nur versucht, heilig zu sein, bis Christus wiederkommt, hat genau diesen Punkt verpasst. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und das ist so schön. Wir sind nicht berufen, alle Theologen zu sein und alle Antworten zu haben und die schlauesten Argumente zu haben. Darum geht es nicht. Einfach nur zu bezeugen, ich habe Christus erlebt. Der hat mein Gebet erhört. Darf ich Ihnen das sagen? Darf ich dir das sagen? Das ist ein Zeuge sein. Viel mehr muss es nicht sein. Das ist schon, oder das reicht auch schon in bestimmten Umständen. Und wenn du sagst, ja, aber das fällt mir so schwer, dann bitte Gott um eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil er macht dich mutig und er macht dich frei. In Vers 11 heißt es, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Naja, ich kann die Jünger schon verstehen. Also wenn ich das miterlebt hätte, wie Christus gerade noch im Auferstehungsleib, aber immerhin zu sehen mit den Augen im Kopf, plötzlich verschwindet. Ich hätte aber auch mit offenem Mund dagestanden und ziemlich lange gestarrt. Gesagt, oh, das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Ja. Gut, aber da kommt also, ist interessant, Christus gerade noch sichtbar mit den Augen im Kopf, auf einmal unsichtbar, dafür werden zwei andere Gestalten sichtbar, die vorher unsichtbar waren. Also eine wunderbare Beschreibung dessen, Himmel und Erde. Unsichtbare Welt und sichtbare Welt. Das ist, in denen sind wir auch unterwegs übrigens. Ich weiß nicht, wie viele Engel uns hier gerade umgeben, aber es wäre kein Wunder, wenn hier welche wären. Christus ist auf jeden Fall hier, durch seinen Geist. Und ich muss mir das auch, also immer wieder lerne ich das und ich versuche immer mehr in dieser Dimension zu leben, weil das ist total real. Was wir hier machen, ist ja kein Spiel und keine Einbildung. Es ist ja die Realität, dass Christus da ist, halt unsichtbar. Ja. Aber diese Welt umgibt uns, durchdringt uns, ist bei uns. Christus ist in uns, sagt die Schrift. Er ist da. Und so haben diese Jünger also hier dieses Geheimnis jetzt ganz massiv erlebt. Ja. Jesus, oh, unsichtbar, sichtbar, zwei Engel. Oh, krass. Aber es ist die Realität. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Und das ist das Geheimnis der Gläubigen. Paulus sagt einmal, Christus in euch, das ist das Geheimnis. Und es ist interessant, es ist nicht ein Rätsel, sondern es ist ein Geheimnis. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ein Rätsel ist etwas, eine Aufgabe, wo du dich hier anstrengst mit deinem Gedenken und dann kannst du die Lösung rauskriegen. Ein Geheimnis ist etwas, was dir geoffenbart werden muss. Es muss dir geschenkt werden, dass du es verstehen kannst. Ein Geheimnis kannst du nicht alleine auflösen und selbst darauf kommen. Was für ein Geschenk für alle, die hier heute sind und gläubig sind, dass Christus dir das Geheimnis geoffenbart hat, gezeigt hat. Was für ein Geschenk. Ich durfte das Geheimnis erkennen. Als ich 18 Jahre alt war und mein erstes ernsthaftes Gebet gebetet habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, hat er mir das Geheimnis enthüllt. Er hat wie den Vorhang beiseite gezogen. Ich wusste, es gibt ihn. Also wenn du irgendwie noch etwas gebraucht hast, um heute auch dankbar zu sein, dann nimm das, sofern du ein Christ bist. dir ist das Geheimnis geoffenbart worden. Christus ist real. Und er ist bei dir und er ist mit dir. Er ist unsichtbar, aber er ist real. Das ist das Geheimnis, was die Jünger empfangen hatten und was nun auch ihre Aufgabe war, dieses Geheimnis zu predigen und zu leben. Wir können sagen, dass eigentlich in diesem Moment, dadurch, dass sie ihr Leben Christus geweiht haben, ich möchte es mal so vergleichen, haben sie eigentlich sich verlobt mit Christus. Ja, sie haben eine Verlobung mit Christus. Und ich möchte mal sagen, du, der du gläubig bist und ich, wir sind alle verlobt mit Christus. Ist das cool? Wir sind verlobt mit Christus. Und die Verlobungszeit läuft. Läuft immer noch. Weil was ist das Ende der Verlobung ist? Hochzeit. Okay? Und das ist das, worauf wir zugehen. Die Hochzeit des Lammes. Die Gemeinde, die Braut Christi und der Bräutigam, der wiederkommt. So wie Jesus Christus jetzt unsichtbar ist, so wird ein Zeitpunkt kommen, wo er wieder sichtbar wird auf dieser Erde. Das ist seine Wiederkunft. So wie er gegangen ist, so kommt er wieder und er wird wieder sichtbar. Und dann wird er sichtbar für alle. Das haben wir auch eben gesungen. Was für ein schöner Moment wird das? Was für ein Tag wird das sein? Und wir, die wir gläubig sind, die wir uns haben taufen lassen, wir haben uns verlobt mit Christus. Wir haben gesagt, Christus, du bist mein Bräutigam. Die Beziehung mit dir ist mir die heiligste, die ich habe. Mit dir lebe ich. Ich werde nicht mit jemand anders flirten. Ich werde nicht irgendwie mich in jemand anders verlieben. Ich werde dir treu sein. Das ist Verlobung. Tolles Bild, oder? Nun ist es halt so, dass es jemanden gibt, der möchte dazwischen funken. Der möchte, dass du diese Verlobung brichst. Der möchte dich davon weglocken. Das ist die Realität, in der wir auch leben. Ich nenne das den Kriegszustand, in dem wir uns befinden. Und ich lese mal aus 2. Korinther 11, ab Vers 2. Da hat Paulus an die Korinther geschrieben: Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Ja, interessant. Also er sagt, ich habe euch das Evangelium gebracht, ihr habt Christus erkannt, ihr habt euch taufen lassen und jetzt seid ihr verlobt mit Christus. Ich war so der Vater, der Vermittler, der das so eingefädelt hat, dazu war er gesandt. Mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistigste Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Das ist Krieg. Der Krieg fing schon an im Paradies, dass Gott der Schlange erlaubt hat, rumzuschleichen und zu lügen. Das ist die Hauptwaffe des Feindes, Lügen zu verbreiten. Lügen über Gott, dass Gott doch nicht gut ist und dass er nur was vorenthalten will und geizig ist und so weiter und so weiter. Ihr dürft von all diesen Bäumen nichts und so. Also könnt ihr nochmal nachlesen, wenn euch das nicht vertraut ist, ganz am Anfang der Bibel. Und so arbeitet der Teufel bis heute und versucht, Lügen über Gott zu erzählen, Lügen über die Gemeinde zu erzählen und so weiter, Lügen über uns zu erzählen, dass wir ein falsches Bild haben vom Menschen, falsches Bild von Gott, falsches Bild von der Gemeinde. Da ist die Schlange immer noch dabei und sie darf auch das immer noch sagen. Und das soll uns trainieren zu sagen, ich aber bin mit Christus verlobt. Ich höre, was er sagt. Er ist der gute Hirte. Ihm folge ich. Und ich höre nicht auf die Stimme des Wolfes, und ich höre nicht auf die Stimme der Schlange oder des Drachen oder was es alles für bildhafte Ausdrücke gibt für den Teufel, der real ist und der Christen versucht wegzuziehen vom Glauben, von der Liebesbeziehung zu Christus, von der Vertrauensbeziehung zu Gott und auch von der Gemeinde Jesu. Ihr dürft gerne mitbeten, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich ringe darum, ein Gespräch mit einem Bruder zu bekommen von unserer Gemeinde, den wir hier getauft haben, und der gerade einer großen Irrlehre aufsitzt und der bis jetzt das Gespräch verweigert. Und ich bin immer wieder überrascht, auf was man alles reinfallen kann. Aber ich zeige nicht mit dem Finger auf diesen Bruder, sondern lass uns beten für ihn und dass er zurückgewonnen wird und dass er zurückkehren kann zur Gemeinde. Nicht, weil wir die beste Gemeinde sind, darum geht's nicht, Aber ein Christ sollte Teil einer Gemeinde sein, weil sonst ist es gefährlich. Und sonst bist du ein Schaf, das alleine gegen den Wolf nicht bestehen kann. Verlobungszeit. Verlobungszeit. Christus zu lieben. Es ist Krieg, aber auf der ganz nah bei Jesus haben wir immer den Sieg. Amen. So, die ersten Christen, wir lesen in Vers 14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Ich erwähnte sie schon, die Halbbrüder habe ich sie genannt. Sie waren ja nicht vom Heiligen Geist. Kontakt mit dem Hauptquartier. Ja, den hatten sie auch schon, sogar bevor die Fülle des Heiligen Geistes kam. Kontakt mit dem Hauptquartier, so nenne ich das mal. Kontakt mit Gott, ja, dem, der uns im Sieg behält, in den Sieg führt, der uns Kraft und Vollmacht gibt. Sie haben beständig gebetet, sie haben miteinander gebetet, in Einheit, und sie haben einen Lebensstil des Gebetes gepflegt. Das war eines der Ziele vom Trainingscenter mit dem Modul Gebet, uns alle, dass wir alle ermutigt werden, mich eingeschlossen natürlich, dass wir ein Gebetsleben haben, was fröhlich ist, was beständig ist, auch bei den ganzen Ablenkungen, die wir heutzutage so haben, zu sagen, alleine, ich will ein gutes Gebetsleben pflegen, zusammen wollen wir beten, so wie wir das auch einmal im Monat hier als ganze Gemeinde tun und in den verschiedenen Treffen, die wir haben und im Gottesdienst und so weiter. Kontakt zum Hauptquartier ist unerlässlich, Gebet ist unerlässlich, denn nur so können wir den Auftrag erfüllen und siegreich sein. Und dann ein letzter Aspekt, über den ich lange nachgedacht habe, der ziemlich lang und breit in Apostelgeschichte 1 vorkommt. Ich lese mal nur Vers 24 bis 26. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist ziemlich lang. Es nimmt viele, viele Verse in Apostelgeschichte 1 ein. Diese Situation, der Judas, der Jesus ja verraten hat, gehört natürlich nicht mehr zu dem Kreis der Zwölf. Es sind nur noch 11, ja, 11 Freunde sollt ihr sein. Ja, kann man auch eine schöne Sportart mit betreiben mit 11 Leuten, aber das ist was anderes. 11, und Lukas, der Arzt, hat das geschrieben, hat das alles erforscht. Petrus als einer der Sprecher, einer der Leiter von den 120, der natürlich ganz eng mit Jesus ja unterwegs war, ergreift das Wort und sagt, wir brauchen wieder den 12. Mann. Interessant. Also ich sag mal nur so, ich mit meinem ja, kleinen Verstand hätte gedacht, ist doch egal, oder? Ich meine, 11 oder 12, ist doch egal. 11 reicht doch. Zusammen sind sie 120. Warum dieser 12? Aber es wird uns beschrieben in der Apostelgeschichte. Es nimmt viele Verse ein. Es scheint wichtig zu sein. Ich habe darüber nachgedacht, was ist das, was daran so wichtig ist? Nun, man könnte viel darüber beschreiben, dass es halt um Augenzeugen ging und so weiter, was die Bedingungen waren. Aber was ich daraus lese, ist, dass Gemeinde Leitung braucht. Die 12 sind die Leitung. Sie sind die Leitung dieser Gruppe. Und auch später sind sie die Leitung der Gemeinde. Wir leben ja in einem zeitgeschichtlichen Klima des Individualismus, sehr, sehr starken Individualismus in unserer Gesellschaft hier in der westlichen Welt. Wir wachsen auf, schon durch die Prägung in der Schule, mit viel Kritik, mit das musst du erstmal selber, was du selber dazu denkst und so. Und ich sage nicht, dass das grundweg alles falsch ist, sage ich überhaupt nicht. Nur von daher tun wir uns manchmal etwas schwer mit Leitung in unserem Land. Ich schließe mich völlig mit ein. Ja? Ich bin ja auch unter Leitung. Ich mache mir auch meine Gedanken, wenn ich auf unserer Pastorenkonferenz bin, wo ich nicht der Leiter bin und wo sie das gestalten. Und ich denke, das möchte ich aber anders haben, das gefällt mir auch nicht. Und warum jetzt das? Das haben wir doch früher nicht gemacht. Ja, ich kenne das auch. Aber Gott setzt Leitung ein, er hat es von Anfang an getan und er tut es bis zum Schluss. Und es ist wichtig, dass die Gemeinde Jesu von Gott berufene Leiter hat. Wir nennen das ja Älteste. Leitung ist notwendig, damit Gemeinde auf Dauer gesund funktioniert. Jetzt gibt es natürlich sofort in unseren Köpfen irgendwelche Gedanken, dass man ein schlechter Leiter und da gab es Missbrauch und da gab es das und jenes. Das ist alles wirklich sehr, sehr traurig. Ja? Nur die Alternative ist nicht, dass man sagt, es gibt keine Leitung mehr. Das funktioniert nicht. Gemeinde braucht Leitung, Gemeinde braucht Struktur. Ja? Und wir alle benutzen Struktur, um nur mal diesen Begriff zu nehmen. Du kannst natürlich sagen, das Wasser, was ich da zu Hause in meinem Waschbecken habe oder was ich mir in ein Glas fülle, um es zu trinken, das Wasser ist natürlich wichtiger als der Wasserhahn. Ja, das stimmt, würde ich auch sagen. Ja, was nützt dir der schönste Wasserhahn, wenn kein Wasser rauskommt? Aber ich möchte dich mal fragen, wenn du keinen Wasserhahn hättest und keine Leitungen, keine Wasserleitung in deinem Haus, auch schwierig, oder? Ja, das Wasser, wo ist das Wasser? Ja, es läuft da hinten auf der Straße. Oh, ah, ich möchte was trinken. Ah, Hilfe, wie kriege ich denn mein Glas voll? Das Glas ist auch eine Struktur übrigens. Ich meine, du kannst ja auch deine Hand nur nehmen. Dann läuft sie durch die Finger. Ich mache das ein bisschen lustig, weil es gibt manche, die wollen mit Struktur und Leitung und sowas nicht viel zu tun haben. Nur Gott hat Struktur und Leitung gegeben. Ganz viel in unserem Leben. Du kannst Gott auch danken für deine Wirbelsäule, für deinen Anatomie, für deine Knochen, ja, ist auch Struktur, ja, weil ohne dem sähe jetzt nicht so schön aus, du auf deinem Stuhl, ohne Knochen. Es braucht Leitung und Leitung muss immer lernen und muss sich verbessern und macht Fehler, sollte sie nicht, passiert aber Gemeinde braucht Leitung. Also, ich fasse zusammen, die Geburtsvorbereitung, die Christus alle vorbereitet hat. Der Auftrag, er ist ganz klar, das Geheimnis, Christus in uns, unsichtbar, aber doch da. Der Kriegszustand, in dem die Gemeinde Jesu sich befindet, die ganze Zeit, auch heute. Wir brauchen das Gebet, das Gemeinschaftliche und das Gebet des Einzelnen. Dein persönliches Gebetsleben ist entscheidend für die Gesundheit unserer Gemeinde, ist entscheidend für die Vollmacht unserer Gemeinde, ist entscheidend dafür, dass wir die Aufträge, die Gott uns gegeben hat, erfüllen können. Du hast da eine ganz große Verantwortung. Und es braucht die Leitung, so wie wir auch als Gemeinde das ja hier über Jahre jetzt gut erleben. Älteste, die bestätigt sind von der Gemeinde, die sich hingeben für diese Gemeinde. Und wenn wir da weiterhin so gut in Einheit unterwegs sind, in Verständnis miteinander, dann kann Gott Großes tun. Soweit zu den Geburtsvorbereitungen. Nächsten Sonntag die Geburt der Gemeinde Jesu, die Fülle des Heiligen Geistes. Amen. Dann lasst uns gemeinsam ein Lied singen. Darf euch bitten, aufzustehen. Und wollen wir während dem Lied das Opfer einsammeln? Ja? Dann bitte ich die Ordner, dass sie die Container, Metallcontainer, durch die Reihen gehen lassen. Ich will auch gesegnet sein. Herr Jesus, wir danken dir für das wunderbare Geschenk der Gemeinde. Und wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Danke, dass du uns auch erfüllst, immer wieder mit deinem guten Heiligen Geist, dass wir fröhliche Zeugen sind für dich, dass wir dich ehren und lieben und dass wir auch siegreich sind im Kampf, die Stimme unterscheiden können, die uns zum Bösen lockt und immer vertrauter werden mit deiner Stimme, die uns bewahrt. Amen.